Guten Morgen und herzlich willkommen. In unserer heutigen Sendung geht es um das große Thema Familie.
Mit Familie verbinde ich viele schöne Erlebnisse, Geborgenheit, Menschen, die mich verstehen und zu mir halten und Zeit für mich haben.
Ein positives Bild. Wir waren im Kongresssaal von Jehovas Zeugen in München mit dem Mikrofon unterwegs und haben einige Besucher zu ihren Vorstellungen, Ideen, Gefühlen und Wünschen befragt. Das, was sie mit dem Thema Familie verbinden.
Ich kann auch dazu sagen, dass mein Vater eigentlich ein sehr guter Freund von mir ist und dass ich mit ihm immer viel Spaß haben kann.
Ich finde, dass das total wichtig ist, dass man sich wohlfühlt in seiner Familie und dass man vor allem auch reden kann mit sowohl mit meinem Bruder als auch mit meinen Eltern. Vor allem, wenn man heimkommt nach der Schule, nach der Arbeit, man hat oft den Drang, einfach nur alles loszuwerden, was man erlebt hat. Gute Sachen, schlechte Sachen. Und ich fühle mich dann viel besser, wenn ich mit meinen Eltern drüber geredet habe.
Ja, die Familie ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es einfach so ein Art Bergungsort ist.
Familie hat natürlich den obersten Stellenwert, oberste Priorität. Also es ist einfach wunderbar, als Familie Jehova zu dienen. Und dieser Weg wird ja einmal zum ewigen Leben führen. Das sagt uns ja die Bibel. Und das möchten wir gemeinsam erreichen.
Jetzt sind das natürlich alles Aussagen von Personen, die eine religiöse Lebenseinstellung haben.
Sicher. Ich glaube allerdings, dass jedem sein Familienglück wichtig ist, unabhängig davon, ob jemand gläubig ist oder nicht. Die perfekt funktionierende Familie gibt es auch bei religiösen Menschen nicht.
Das sehe ich auch so. Es stellt sich allerdings die Frage, woran es liegt, dass es bei einigen Familien ganz gut läuft, in anderen aber nicht. Gehen religiöse Familien vielleicht anders miteinander um? Was machen sie, wenn es Konflikte gibt?
Ist ein schönes Familienleben nur ein glücklicher Zufall? Was kann man tun, damit es funktioniert? Gibt es ein Erfolgsrezept? Und wenn es Ärger gibt, lässt sich das noch retten? Oder geht dann künftig überhaupt nichts mehr?
In einer Sonderausgabe der Zeitschrift Erwachet vom Oktober letzten Jahres haben wir einige gute Tipps gefunden. Die waren so interessant, dass wir sie Ihnen heute Morgen vorstellen möchten.
Da wäre zuerst die richtigen Prioritäten setzen.
Fest zusammenhalten.
Sich als Team verstehen.
Gegenseitiger Respekt.
Extreme meiden.
Verzeihen können.
Und schließlich eine solide Grundlage legen.
Diese schönen Ideale hören sich sehr gut an. Aber wie kann man sie praktisch umsetzen?
Das ist gar nicht so schwer. Gehen wir sie noch einmal durch. Zum ersten Aspekt, den richtigen Prioritäten. Vergewissert euch der wichtigeren Dinge, sagt die Bibel im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 10.
Erwachet erklärt, wenn man in einer Beziehung die Prioritäten richtig setzt, kommt der Partner zuerst. Er ist wichtiger als die eigenen Bedürfnisse, als materielle Wünsche, der Beruf, Freunde und sogar wichtiger als andere Angehörige. Mann und Frau verbringen viel Zeit miteinander und mit den Kindern.
Was heißt das für die Praxis? Ich komme abgeschafft von der Arbeit nach Hause. Meine Frau will mit mir reden, meine Kinder wollen etwas wissen. Wie reagiere ich? Nehme ich mir sofort Zeit für sie oder vertröste sie auf irgendwann später? Oder wo bin ich abends lieber? Mache ich gern Überstunden, bastle allein im Hobbykeller, tobe mich beim Sport aus? Oder bin ich gern mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen?
Das sind gute Fragen. Man könnte nun leicht denken, naja, bei mir ist das alles in Ordnung. Wichtig ist, mal nachzuhören, wie meine Familie das sieht. Wenn man die Familie an den ersten Platz stellt, werden das alle merken. Natalie erzählte uns zum Beispiel.
Also meine Eltern, die haben schon Zeit für uns und die hören auch zu. Ich bin zwar oft sehr gesprächig, aber eigentlich muss ich sagen, sie sind sehr geduldig mit mir.
Sich Zeit zu nehmen, kommt also gut an. Nicht nur bei Natalie. Wie steht es aber mit den Tipps 2 und 3? Fest zusammenhalten und Teamwork.
Im Matthäusevangelium wird gesagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.
Im Klartext, die Ehe ist wirklich ein Bund fürs Leben. Das steht außer Frage. Ich lese hier im Erwachet, das Gefühl, fest zusammenzugehören, gibt einer Ehe Halt. Kommt es jedoch häufiger zu Auseinandersetzungen, fühlen sich manche Ehepaare in ihrer Beziehung eher gefangen als geborgen. Vielleicht geht man nicht buchstäblich auseinander, verabschiedet sich aber innerlich von seiner Ehe.
Wenn es schon so weit gekommen ist, muss man dringend etwas unternehmen. Da hilft es nicht, nur mit einer einzigen glorreichen Tat zu glänzen. Viel besser ist es, wenn wir unserem Partner jeden Tag mehrfach zeigen, wie sehr wir uns mit ihm verbunden fühlen. Kleine Gesten, eine kleine Nachricht, Fotos am Arbeitsplatz, ein kurzer Anruf.
Ein liebes Wort, eine Umarmung. So wird die Familie zu einer schützenden Burg, nicht zu einem Gefängnis. Wer so fest zusammenhält, versteht sich als Team.
So kommt man aus der Ich-Perspektive heraus. Statt ich und mein, sagt man wir und unser. Man sieht sich nicht mehr als Single, sondern stärkt die Partnerschaft. Man wird sozusagen ein Fleisch, um ein Bibelwort zu verwenden. Und das vermittelt die Vorstellung von Vertrautheit und Nähe.
Teamwork bedeutet, dass man offen miteinander redet und gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Ganz wichtig ist dabei der Respekt voreinander. Das ist auch der vierte Erfolgshinweis. Bei aller Nähe sorgt gegenseitiger Respekt dafür, dass uns Luft zum Atmen bleibt. Erwachet erklärt, was das bedeutet. Auch in den besten Familien kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Respektvoll miteinander umzugehen bedeutet, Unstimmigkeiten zu beseitigen, ohne sarkastisch, beleidigend oder sonst irgendwie ausfallend zu werden. Jeder behandelt die anderen in der Familie so, wie er selbst gern behandelt werden möchte.
Und wieder sind es die Kleinigkeiten, die Großes bewirken. Wie gut tut eine aufrichtige Entschuldigung.
Naja, die fällt ja bekanntlich uns Männern ein bisschen schwerer.
Damit man sich nicht so schnell im Ton vergreift, kann man sich ja selbst für das Gespräch klare Grenzen setzen.
Wenn das so einfach wäre. Aber es stimmt. Jetzt haben wir über Prioritäten gesprochen, über fest zusammenhalten, Teamwork und Respekt.
Und weiter geht es mit Extreme meiden und verzeihen können.
Extreme meiden. Was bedeutet das? Die Bibel formuliert es sehr zutreffend im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 5. Lasst eure Vernünftigkeit allen Menschen bekannt werden.
Mann und Frau dürfen also nicht zu viel voneinander erwarten. Und sie müssen akzeptieren, dass jeder mal Fehler macht.
Als Eltern sind sie ausgeglichen. Sie sind weder hart, noch lassen sie ihren Kindern alles durchgehen. Zwar stellen sie in der Erziehung klare Regeln auf, übertreiben es damit aber nicht.
Das finde ich gut. Also grundsätzlich, es geht darum, ob ich von meinem Partner extrem viel verlange. Zwei Fragen aus dem Erwachet-Artikel haben mich zum Nachdenken gebracht. Wann habe ich meinen Partner das letzte Mal gelobt? Wann habe ich meinen Partner das letzte Mal kritisiert? Kann ich mich eher an die Kritik als an das Lob erinnern? Dann sind meine Erwartungen wahrscheinlich zu hoch.
Um diese Fragen ehrlich zu beantworten, braucht man schon die Fähigkeit zur Selbstkritik. Aber es kann gelingen. Da hat uns Tanja beim Interview etwas Überlegenswertes gesagt.
Also wir haben halt diesen Erwachet speziell zum Anlass genommen und haben ihn über längere Zeit abends gemeinsam besprochen, immer nur einen Punkt rausgenommen. Und es ist echt unglaublich, da wo man selber dann vielleicht so denkt, also wo ich jetzt dachte, ach, das ist gar kein Problem bei uns, da hat sich dann auch vor einmal im Gespräch rausgestellt, oh, das ist doch ein Problem. Und man merkt doch immer wieder, selbst wenn man denkt, man hat eine super gute Kommunikation, dass es immer noch ausbaufähig ist und dass man wirklich immer noch dazulernen kann, was die offene, ehrliche Kommunikation miteinander anbelangt.
Und wenn es trotz all dieser ehrlichen Bemühungen doch einmal wieder zu Unfrieden kommt?
Dann bleibt immer noch das Verzeihen. In der Bibel steht im Kolosserbrief, fahrt fort, einander zu ertragen und einander bereitwillig zu vergeben. Auch Gott ist zum Vergeben bereit.
Leider fällt uns das manchmal so schwer. Ärger kann sich so weit aufstauen, dass keiner mehr daran denkt, sich je wieder zu vertragen. Und auf einmal sitzen alle in der Schmollecke.
Was jetzt? Vielleicht hilft es schon, die negativen Gefühle mit positiven auszugleichen. Zum Beispiel sich daran zu erinnern, warum man gerade diesen Partner geheiratet hat.
Ein paar alte Fotos von früher lassen gute Gefühle zurückkommen, wie verliebt man war. Außerdem ist man selbst ja auch froh, wenn einem verziehen wird.
Oh ja. Das waren die ersten 6 Tipps für ein besseres, glücklicheres Familienleben, die wir Ihnen vorstellen wollten.
Richtige Prioritäten.
Fest zusammenhalten.
Teamwork.
Respekt.
Extreme meiden.
Verzeihen können.
Alle diese Tipps finden wir auch in der Bibel. Tatsächlich bietet uns dieses alte, aber immer noch sehr moderne Buch praktische Lebenshilfe.
Damit kommen wir zum 7. Tipp. Allen brauchbaren Konzepten zum Thema Familie liegen altbekannte Prinzipien zugrunde. Wahrscheinlich ist Ihnen, liebe Zuhörer, aufgefallen, dass wir zu den Erfolgsgeheimnissen Leitworte aus der Bibel herausgesucht haben. Wenn sich Familien an diesen Leitprinzipien der Heiligen Schrift orientieren, wird das Familienleben glücklicher. So leben und lieben Familien besser. Und das ist wohl das eigentliche Geheimnis religiöser Familien. Wir haben unsere Interviewpartner auch danach gefragt.
Sicher sind die eine Hilfe, weil ohne diese christlichen Werte wird bestimmt noch viel mehr gestritten werden. Das ist nur menschlich. Man ist gestresst, man ist müde, dann kommen die Emotionen hoch und man handelt nicht so vernünftig und man sagt dann nicht immer das Passende. Ich denke schon, dass das einfach dazu beiträgt, dass das noch etwas ruhiger abgeht, dass man dann auch sich nicht anschreit oder sich schneller verzeiht, vergibt.
Da könnte man jetzt eine ganze Menge Beispiele anführen, aber im Grunde genommen liegt es darin, dass es einem durch die biblischen Grundsätze gelingt, Kinder so zu erziehen, dass sie selbstständig auch im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie lernen Respekt, sie lernen auch aufeinander zuzugehen, Kontakte zu schließen. Das sind also alles Dinge, die wir selbst oder die ich selbst gelernt habe und die auch unsere Kinder gelernt haben. Und das hilft ihnen auch im Leben weiter.
Die Quintessenz ist ja aus der Lehre der Bibel, dass man das soziale Zusammenleben entsprechend dann lernt umzusetzen, um überhaupt ein soziales Gefüge zu schaffen. Also ohne dem ist es ja oft nicht möglich. Das ist wie ein Grundgesetz, kann man sagen.
Auf jeden Fall eine ganz entscheidende Rolle, weil man durch die Bibel einfach wahnsinnig gute Grundsätze für die Ehe mitbekommt, weil man fragt sich ja immer, was habe ich davon, wenn man irgendwas macht? Und dadurch gab es gerade in den Anfängen doch immer mal wieder so Konfliktsituationen in der Ehe. Und wenn man dann wirklich sich bemüht, konsequent diesen Ratschlag in der Ehe umzusetzen, seitdem verstehen wir uns halt viel besser.
Ja, sie verschönern unser Leben auf jeden Fall, weil man kann dadurch vielen Problemen einfach vorbauen und man hat einfach ein harmonisches Zusammenleben. Also es ist eine geniale Hilfe.
Oder was zum Beispiel auch so eine große Hilfe ist, also eine Belastung, die von außen kommt, man vergleicht ja immer. Und also ich kriege das bei meinen Arbeitskolleginnen schon auch mit, dass man dann eben vergleicht und dass man guckt, was hat der für Vorteile und der für Vorteile. Und dann bleibt es auch nicht aus, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen unzufrieden ist, weil der eigene Partner macht auch Fehler. Und auf einmal denkt man sich, das und das ist nicht so gut. Und da hilft einem halt auch der biblische Punkt wieder. Erstens, dass die Ehe etwas Heiliges ist, dass man fest zueinander hält. Und andererseits, dass man auch das Positive im anderen sieht. Und wenn man sich dann bewusst auf das Positive konzentriert, man auf einmal auch feststellt, was für einen wunderbaren Ehepartner man dann hat.
Ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Wenn Sie sich, liebe Hörer, noch eingehender über biblische Glücksprinzipien für das Familienleben informieren möchten, dann stehen auf der Website www.watchtower.org unter der Rubrik Familienleben noch eine ganze Reihe interessanter Hinweise zum Download bereit. Wir würden uns auch freuen, wenn wir Sie bei unserer nächsten Sendung am 20. Juni wieder begrüßen dürfen. Dann stellen wir Ihnen unsere Bezirkskongresse vor. Für uns wichtige religiöse Feiertage. Dieses Jahr unter dem Motto Bleibt Jehova nahe.
Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Im Kreis der Menschen, die Ihnen lieb sind.